SWR Kultur. Gast vor acht.
Sascha Lange ist Historiker aus Leipzig und forscht vor allem zur Geschichte von Jugendkulturen. In seinem jüngsten Buch geht es um die Leipziger Meuten. Das waren widerständische oder zumindest oppositionell gestimmte Gruppen von Jugendlichen während der Zeit des Nationalsozialismus. Sascha Lange selbst ist in den 80ern in der DDR aufgewachsen und auch über die Jugendkulturen dieser Zeit werden wir sprechen. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Lange.
Guten Abend.
Vielleicht fangen wir bei Ihrer eigenen Jugend an. Sie sind Jahrgang 71, waren also ein Leipziger Jugendlicher in den 80ern. Wie hätten Sie die Jugendkultur damals beschrieben?
Also die Jugendkultur in den 80ern war natürlich sehr westlich popkulturell geprägt. Also man hörte in Leipzig, in Ostdeutschland kaum noch Ostbands, also zumindest nicht die, die im Radio liefen. Und man hörte das, was im Westradio aus den Charts kam. Und wir waren so im Nachgang gesehen eine Jugend in der DDR, die sich nur in Nuancen von der westdeutschen Jugend unterschieden hat, vor allen Dingen was die Klamotten anging.
Aber die Punks gab es ja damals auch schon, ne?
Genau, ja, es gab in der DDR jede Jugendsubkultur, die man auch in Westdeutschland, in Westeuropa kannte. Also New Wave, Punk, Gruftis, Heavy Metal, Hip-Hopper, Breakdancer, das ganze Programm.
Zu welcher Kultur hat Sie es vor allem hingezogen?
Also so Anfang der 80er Jahre hat mich schon so der englischsprachige Pop schon sehr begeistert und dann ab 87 wurde ich dann Deepish Mode Fan und habe dann auch so in der Zeit dann so Stück für Stück immer mehr schwarze Klamotten getragen und zählte mich dann also zu der New Wave Szene.
Die hatten ja um die Zeit ja dann auch so diese blondierten und hochtopierten Frisuren, ließ sich das auch machen?
Genau, ja. Also ich selbst hatte dann so eine, so, man nennt das heute Dave-Bürste, also so wie der Sänger von Deepish Mode, Dave Gahan, der hatte ja so einen besonderen Haarschnitt, den habe ich mir auch verpassen lassen. Aber es gab auch Leute, die liefen rum wie eine 1:1 Kopie von Robert Smith.
Dem Sänger der Cure, die genau. Damals auch eine große Band waren. Sagen Sie, was war so faszinierend an Deepish Mode, gerade an dieser Band und an dieser Kultur drumherum? Was hat Sie da angezogen damals?
Ja, also das Faszinierende war halt, die Band war zwar einerseits im Popradio vertreten mit ihren Singles, aber sie waren jetzt nicht so mainstreamig wie Duran Duran oder Aha, sondern ihre Musik hatte schon immer ein bisschen was Besonderes. Synthesizer, Sampler, lastig, elektronische Musik. Und das unterschied sich schon auch von den anderen Bands. Und was auch noch wichtig war, so die Songs waren nicht nur so oberflächliche Pop-Songs, sondern sie hatten auch eine sehr große Tiefe. Auch nicht nur die Singles, sondern auch generell die ganzen Platten. Und das ganz Besondere, was Deepish Mode von den anderen Bands unterschieden hat, war einfach ihr Outfit. Das waren vier Jungs mit vier verschiedenen Frisuren und mit Lederjacken und so. Die Band sah aus wie eine Gang, so wie so eine Clique, wie so ein Freundeskreis. Und man wollte als Teenager unbedingt auch so das fünfte Mitglied von Deepish Mode sein. Und deswegen hat man sich dann auch so angezogen.
Und in der Tat waren Deepish Mode ja schon auch im Westen eine Band, die sich durch eine besonders große Fanleidenschaft und Treue auszeichnete. Also auch da ist die Parallele tatsächlich wieder größer als der Unterschied. Waren Sie bei dem legendären Konzert 1988 in Ostberlin?
Ja, da war ich mit einer Karte vom Schwarzmarkt, die das Zehnfache vom Eintrittspreis gekostet hat.
Wie konnten Sie es damals finanzieren?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das haben mir sogar meine Eltern gegeben. Also die Karte hatte 150 Ostmark gekostet. Ich war damals Schüler der 10. Klasse mit einem monatlichen Taschengeld von 10 Ostmark. Aber das war es einfach wert. Also es war ja auch noch ein Schnäppchen. Da haben ja Leute noch viel, viel mehr bezahlt für diese Karte. Aber das war halt so die eine Chance, wo man sich dachte, so wahrscheinlich sehe ich die Band nur einmal im Leben, weil sie jetzt hier in Ost-Berlin ist. Und dann musste man einfach alles nehmen, was man hatte, um dabei zu sein.
Und das Erlebnis war dann auch entsprechend?
Ja, ja, ein prägendes Erlebnis, was also bis heute mir immer wieder Gänsehaut verursacht, wenn ich daran zurückdenke. Das wird mich ein ganzes Leben begleiten. Alle, die dabei waren, denen geht es nicht anders.
Wie schauen Sie, Herr Lange, als Historiker auf Jugendkulturen heute? Also wenn wir von Deepish Mode weggehen, gibt es noch so prägnante Strömungen wie eben noch in den 80ern und 90ern?
Man sagte so, es gab mal ein Zeitalter der Jugendkultur, das begann eigentlich mit der Swing-Jugend in den 30er Jahren, ging dann über Rock'n'Roll, die Halbstarken, Beatmusik, Hippies, Punk, New Wave und so weiter bis hin zu Techno in den 90er Jahren. Und Techno war eigentlich die letzte Jugendkultur der Moderne, wo also Jugendliche selber eine eigene Kultur erschaffen haben, ihre eigenen Clubs, ihre eigenen Labels, ihre eigene Musik, eigene Kleidung. Das hatte natürlich auch eine gewisse Künstlichkeit, weil wenn man halt nur Heavy Metal gehört hat und nur so so rumlief wie Heavy Metal. Und dann stellte man plötzlich fest, dass einem ja auch andere Musik gefallen hat, die da gar nicht dazu passte, so vom Outfit. Deswegen haben sich dann so in den 90er Jahren, dann auch in den 2000er Jahren, die Jugendkulturen so miteinander vermengt. Natürlich ist Hip-Hop immer noch eine sehr, sehr dominante Jugendkultur, vielleicht auch die große Jugendkultur, die noch übrig geblieben ist. Und es ist natürlich auch sehr, sehr viel kommerzialisiert worden. Irgendwann hat man dann die Punkrock-T-Shirts von Ramones bei H&M kaufen können und all diese Dinge. Also so diese Jugendrebellion so gegen die da oben oder gegen den Kapitalismus, gegen den Kommerz, das hat halt nie funktioniert, weil der Kapitalismus immer alles aufsaugt, womit er Geld verdienen kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch Jugendliche, die anders sind als Erwachsene, die selber kreativ sind, die selber Musik machen, die sich auch mit ihrer Kleidung was überlegen oder ihren Haaren, auch wenn das den Erwachsenen heute nicht mehr gefällt. Da bin ich immer noch sehr optimistisch, wenn ich auch in die Zukunft blicke. So die Jugendlichen, die lassen sich viel auch noch selber einfallen.
Ich meine, gerade ist die neueste Jugendstudie erschienen, in der erwartungsgemäß, denke ich, von einer sehr besorgten Stimmung die Rede ist. Für Klimawandel, Wohnungsnot, Kriegsangst, dazu Social Media Stress. Ist es logisch oder verwunderlich, dass sich da keine so klaren Kulturen ausprägen vor diesem Hintergrund?
Eigentlich würde es eher dazu animieren, sich wieder mehr in eigenen kulturellen, kreativen Dingen zu ergehen. Also gerade dieses große kreative Zeitalter der frühen 80er Jahre in Großbritannien mit dieser tollen, melancholischen, elektronisch geprägten Popmusik, nicht nur Depeche Mode, Frankie Goes to Hollywood, Bronski Beat, Eurythmics und all diese Bands, die sind ja auch unter dem Eindruck dieser konservativen, Margaret Thatcher regierte das Land, es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und all diese Dinge. Ich hoffe, dass es die jungen Menschen auch schaffen, diese Dinge in Kreativität umzusetzen. Oder es gab ja auch oder gibt ja auch diese Proteste, Fridays for Future. Also da gibt es auch schon Ansätze, wo man das eben sieht, dass die jungen Menschen da auch irgendwas dagegen machen.
Wir sprechen gleich weiter und schauen dann ein Stück weiter zurück zu den sogenannten Leipziger Meuten der NS-Zeit mit Sascha Lange, unserem Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Eine schwere Frage noch zum Schluss des ersten Teils, Herr Lange. Welchen Depeche Mode Song sollen wir dazwischen spielen?
Strangelove ist eine Single, die ich immer wieder gerne höre. Das wäre jetzt mein Vorschlag von Depeche Mode.
Der Historiker und Autor Sascha Lange ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Gerade haben wir schon über seine Jugend in der DDR der 80er Jahre gesprochen. Jetzt soll es noch um das Thema seines neuen Buches gehen, das noch weiter zurückblickt. Es geht darin um die Leipziger Meuten, eine Jugendkultur im Leipzig der NS-Zeit. Vielleicht zuerst, Herr Lange, wie wurden Jugendkulturen gerade während dieser Zeit zu Ihrem Thema? Was hat Sie da interessiert?
Also das Interessante an den Leipziger Meuten war, dass sie nicht Bestandteil der DDR-Erinnerungskultur waren. Man hört das vielleicht an meinem charmanten Leipziger Dialekt, dass ich also in den 80er Jahren in Leipzig groß geworden bin. Und man hat aber über die Leipziger Meuten nie etwas erfahren in der Schule. Das hatte damit zu tun, dass die SED damals an den Meuten kein Interesse hatte, denn das waren wilde Jugendklicken und man hat nur was über die KPD erzählt. Und so habe ich dann kurz nach dem Fall der Mauer ein Buch über die westdeutschen Edelweißpiraten in die Hand bekommen und habe dort erstmalig etwas über die Leipziger Meuten gelesen. Und das fand ich unfassbar faszinierend, wie Jugendliche in der Zeit des Nationalsozialismus gegen die Hitlerjugend aufbegehrt hatten. Und dieses Interesse hat mich dann in den ganzen Jahren nicht losgelassen. Und dann später, als ich dann über den zweiten Bildungsweg studiert habe, habe ich mich dann auch dann für mein Magisterarbeitsthema eben für die Leipziger Meuten entschieden.
Wie müssen wir uns diese Meuten jetzt vorstellen? Waren die so die Streetgangs der damaligen Zeit? Gaben die sich Namen und vielleicht auch ein Programm? Wer waren die?
Ja, also prinzipiell muss man erstmal wissen, dass es während der Zeit des Nationalsozialismus überall in Deutschland solche Jugendklicken gegeben hat, die explizit nicht Mitglied der Hitlerjugend waren und die sich von der Hitlerjugend abgesondert haben, mit einer eigenen Jugendkultur. Das kennt man ja auch, so die Hamburger Swingjugend, die Kölner Edelweißpiraten und sowas gab es auch in München und in vielen anderen Städten. Selbst in Stuttgart gab es Swingjugendliche. Und in Leipzig waren das Arbeiterjugendliche, die teilweise aus dem linken Arbeitermilieu kam. Also die Eltern waren Sozialdemokraten, Kommunisten, aber es waren auch ehemalige Hitlerjungen, die keine Lust mehr hatten auf diesen Drill, auf diesen stupiden Dienst, auf dieses von dem Führer angeschrien werden am Wochenende. Und das waren Jugendliche, die trafen sich in den einzelnen Stadtteilen, in Cliquen, so wie man das heute auch kennt. So, man kennt sich aus der Schule, aus dem Wohngebiet, von der Lehre, man findet sich sympathisch und verbringt einfach seine Freizeit miteinander. Man hängt irgendwo auf einem Platz ab, an einer Parkbank oder vor einem Kino, auf einer Straße, vor einer Eisdiele. Und dann verabredet man sich auch für die Wochenenden. Die Leipziger Meuten sind viel so in die nähere Umgebung gefahren, mit den Fahrrädern irgendwo in die Natur, an den Badesee, haben dort gezeltet. Und sie wollten halt nicht nur so ihre Freizeit zusammen verbringen, sondern sie wollten auch, dass alle Leute sehen, dass sie nicht zur Hitlerjugend gehören. Und deswegen haben sie sich einen relativ einheitlichen Dresscode zugelegt, also eine Kleidung. Und das war kurioserweise eine Kleidung, die auch in Westdeutschland von Edelweißpiraten getragen wurden. Mhm. Und obwohl die sich gar nicht kannten. Und die Kleidung war das, was wir heute als bayerische Volkstracht ansehen. Mit so kurzen Lederhosen, mit diesem Geschirr, mit wo vorne das Edelweiß drauf ist, rumgelaufen, mit karierten Hemden, mit Wanderschuhen und solche Dinge. Das war so eine sportliche Wanderkleidung.
Nun verbinden wir damit jetzt noch nicht gleich Widerstand, was ja sowieso wieder viel bedeuten kann, da gehen Sie im Buch auch drauf ein, von Hitlergruß vermeiden über Flugblätter verteilen bis Verfolgte verstecken, kann Widerstand sein. Auf welche Art waren die Meuten widerständig?
Zum einen, dass sie eben so diesen totalitären Herrschaftsanspruch der Nationalsozialisten abgelehnt haben. Denn eigentlich sollten ja alle Jugendlichen in der Hitlerjugend sein. Und darüber hinaus ging es eben den Jugendlichen auch darum, so ihre Jugendkultur, ihre Blase, die sie sich so selber erschaffen haben, dann eben auch vor den Einflüssen des Nationalsozialismus abzuschotten. Das taten sie dadurch, dass sie zum Beispiel den HJ-Streifendienst, wenn er sie irgendwie angegangen ist, dass sie dann auch die körperliche Auseinandersetzung gesucht haben. Und das teilweise so erfolgreich, dass dann in manchen Stadtteilen die Hitlerjugend sich gar nicht mehr gewagt hat, die Meuten anzusprechen. Und man hat dann auch angefangen, so kleine Streuzettel herzustellen mit so einem Kinderstempelkasten, hat man dann so HJ-Verrecke und solche Dinge gemacht. Also man wollte auch darüber hinaus aktiv werden. Wir sprechen ja nicht nur von ein paar Dutzend Jugendlichen, sondern in Leipzig so ungefähr um 1938 waren das etwa 1500 Jugendliche, die in einer Leipziger Meute waren. Und deswegen waren sich diese Jugendlichen auch bewusst, dass sie eine Alternative zur NS-Staatsjugend gebildet haben. Und das wollten sie natürlich auch erhalten und auch andere Jugendlichen damit irgendwie mit hinzuziehen.
Wie gefährlich war das?
Das klingt natürlich so aus mit unserem heutigen Wissen über den Nationalsozialismus und über die Verfolgung erstmal sehr leichtsinnig und waghalsig. Aber das war es am Anfang gar nicht, weil die Jugendlichen auch nach ihrem eigenen Verständnis erstmal nicht wirklich was Verbotenes getan haben. Denn diese Kleidung war nicht verboten. Es war noch nicht mal verboten, ein rotes Halstuch zu tragen, was sie ja auch gemacht haben. Das war sozusagen so auch so ein Spielen mit so Kleidungscode, die eben so in verschiedene Richtungen interpretiert werden können. So in gewisser Art und Weise auch etwas, was dann in den späten 70er oder den 80er Jahren dann auch Punks gemacht haben, gerade auch im Osten Deutschlands, wo man eben ja auch mit der Obrigkeit da so geguckt hat, wie weit kann man da gehen. Und das haben dann die Jugendlichen erst viel später mitbekommen, als dann eben wirklich Verhaftungen stattgefunden haben, dass das möglicherweise vielleicht doch nicht so harmlos war, dass sie dann in Untersuchungshaft kamen, dass sie in Gefängnis kamen. Das war gar nicht ihr Plan gewesen, aber sie hatten an ihren Klickentreffpunkten, wenn sie am Wochenende in kleineren Gruppen irgendwo auf Wanderung gegangen sind, da hatten sie so den Eindruck, dass das stört niemand und sie stören niemand. Und der NS-Staat war ja auch nicht allgegenwärtig, nicht an jeder Straßenecke stand irgendwie ein Polizist. Und deswegen kamen sie sich auch zumindest in ihren eigenen Wohngebieten dann auch teilweise einfach nur unbeobachtet vor und haben so das gemacht, worauf sie Lust hatten.
Warum ist es wichtig, die Geschichten dieser widerständigen Jugendgruppen auch heute zu erzählen? Also treibt sie auch an, dass wir uns heute eher wegen einer rechten Jugendkultur Sorgen machen?
Also der Grund, warum ich mich mit den Leipziger Meuten beschäftigt habe, geht ja eigentlich in die frühen 90er Jahre zurück, in die Baseballschlägerjahre Ostdeutschlands. Da Anfang der 90er Jahre war Leipzig eine, man kann sich's heute kaum vorstellen, eine sehr uncoole Stadt, eine schrumpfende Stadt. Die Leute zogen weg in andere Städte und die Stadt war verfallen und es gab sehr viele rechte Jugendgangs, rechte Kleinstparteien. Und man ist am Wochenende, wenn man irgendwo als nicht rechter Jugendlicher auf ein Konzert gegangen ist, zu irgendeiner Disco oder so gegangen ist, man musste immer damit rechnen, irgendwann kommen Nazis und machen die Party kaputt. Deswegen fand ich das so faszinierend zu lesen, dass also unter den Bedingungen des Nationalsozialismus es Jugendliche gegeben hat, die es geschafft geschafft haben, den Einfluss der Hitlerjugend in ihrem Wohngebiet zurückzudrängen. Und das war etwas, was mir ganz persönlich als kleiner, schmächtiger Jugendlicher, der also nicht gewaltaffin war in den frühen 90er Jahren, doch Mut gemacht hat, dass man irgendwie auch was dagegen unternehmen kann, dass man sich das also nicht gefallen lassen muss, dass man immer die Konzerte und die Partys von Nazis überfallen werden und diese Sachen. Und ja, irgendwie wird das Thema ja auch durch andere Konstellationen auch immer wieder aktuell. Und ich denke, das sollte durchaus auch den Mut machen, dass man sich auch heutzutage oder auch in was auch immer uns die Zukunft bringen mag, eben nicht so die eigene Meinung nehmen lassen sollte.
Ich fand ja auch interessant, was nach Kriegsende aus so manchen Meutenjungs geworden ist. Das steht in Ihrem Buch, aber das führt jetzt in der Sendung zu weit. Dafür muss man es lesen. Es heißt Die Geschichte der Leipziger Meuten, Jugend im Nationalsozialismus von Sascha Lange, heute unser Gast in SWR Kultur am Abend. Herr Lange, vielen Dank.
Ich danke auch. Dankeschön.